Blickwechsel. Geh deinen Weg vom Studium in den Beruf. Begleite Elenas Weg und lass dich von ihren Themen inspirieren.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Blickwechsel-Podcasts. Heute entzaubern wir den Mythos, dass Geistes- und Sozialwissenschaftler und Wissenschaftlerinnen mit ihrem Abschluss nur Taxi fahren können. Denn wer Philosophie, Geschichte, Politik, Germanistik oder ein ähnliches Fach studiert, der bekommt ganz oft die Frage zu hören, was willst du denn damit später mal machen? Kann man damit überhaupt Geld verdienen? Auf Familienfeiern von Freunden, von Eltern? Und ja, es gibt durchaus mehr Möglichkeiten, als ins Lehramt zu gehen. Man kann damit auch Karriere machen und das beweisen nicht zuletzt meine heutigen zwei Gäste. Ich bin sehr froh, dass wir sie für diese Folge gewinnen konnten. Friederike Krüerke und Joachim Eichhorn, ganz herzlich willkommen euch.
Hallo Elena, schön, dass wir hier sein können.
Hi, danke.
Joachim, du bist uns heute aus Washington D.C. zugeschaltet, aus der deutschen Botschaft. Was genau machst du da?
Ja, hi, also vielen Dank auch nochmal von mir. Thanks for having me. Jetzt das amerikanische Pendant dazu. Ja, ich bin aus dem Bundesverkehrsministerium an die deutsche Botschaft entsandt worden, beziehungsweise der technische Term ist Abgeordnet, also streng genommen bin ich sogar Abgeordneter. Zumindest heißt es so das verwaltungsdeutsche Wort dazu. Also ich bin sozusagen gerade Diplomat, auch wenn meine Kollegen aus dem richtigen diplomatischen Dienst sagen würden, ich bin kein Karrierediplomat. Aber ich habe zumindest auf meinem Auto eine License Plate, wo draufsteht, dass ich Diplomat bin.
Ja, und du bist da ja Verkehrsreferent, also Mobilität ist so dein großes Thema. Hättest du das gedacht, als du vor roundabout 25 Jahren Geschichte studiert hast, dass du da landest im Auswärtigen Amt in Washington?
Und Verkehr machen? Nein, das hätte ich niemals gedacht. Ehrlich gesagt, ich wusste gar nicht, was ich überhaupt gedacht habe, als ich angefangen habe, Geschichte zu studieren, was mal aus mir wird. Und deswegen, ich bin aber ganz zufrieden damit, weil Mobilität ist eins der absoluten Hot-Themen heutzutage, nicht nur wegen Klimawandel, sondern wegen ganz vielen anderen Sachen. Ja, es zeigt einfach wieder, Geisteswissenschaftler kommen nahezu in jedes Thema irgendwie rein. Hauptsache, sie haben Interesse und geben ihr Bestes.
Ich habe gerade irgendwie das Lied im Ohr, Junge, warum hast du nichts gelernt? Aber man sieht auch, mit den Geisteswissenschaften kann man weit kommen an dir. Friederike, bei dir ist ähnlich. Du wolltest ursprünglich mit deinem Fach Journalistin werden, mit Politikwissenschaften. Du hast auch Erfahrung darin gesammelt, warst bei der Süddeutschen Zeitung. Dann hat es dich aber in den Wissenschaftsbetrieb verschlagen. Du bist heute persönliche Referentin, hätte ich gerne auch. Der Vize.
Ich auch.
Der Vizepräsidentin der Fachhochschule Münster. Was sind da so die typischen Aufgaben, die du zu bewältigen hast?
Ja, ich habe immer noch nicht so genau rausgefunden, wie ich das in einem Satz erklären kann. Referentin kann auch so alles und nichts heißen. Also ich mache manchmal auch so die klassische PowerPoint-Präsentation für meine Chefin. Aber ich darf auch ziemlich viel Verantwortung übernehmen in Projekten zum Beispiel. Wenn wir jetzt zum Beispiel letztes Jahr haben wir einen neuen Masterstudiengang entwickelt und so ein Orientierungsstudium für Studieninteressierte an technischen Studiengängen. Und da habe ich zum Beispiel auch zumindest den Start dieser Projekte geleitet und mitbegleitet, also quasi die Workshops moderiert und überlegt, wie wir da inhaltlich weiterkommen. Und im Wesentlichen versuche ich auch, ja, up to date zu bleiben bei den Inhalten, die meine Chefin eben beschäftigen. Sie ist Vizepräsidentin für Lehre, Nachhaltigkeit und Hochschulplanung, also quasi die Finanzen. Das heißt, das sind schon so einige große Themen und das ist super spannend und sehr vielfältig. Ja, das ist so der Alltag.
Auch was du eigentlich ursprünglich so gar nicht studiert hast. Das ist super spannend, wie unterschiedlich da eure Berufswege waren. Da wollen wir heute ja noch genauer drauf gucken. Aber eine Sache, die habt ihr ja gemeinsam, und zwar seid ihr nach dem Studium bei der SMD, bei der Studentenmission Deutschland eingestiegen. und seid direkt erstmal in einen fachfremden Job gegangen. Also habt mit eurem geisteswissenschaftlichen oder sozialwissenschaftlichen Background noch gar keine richtige Arbeitserfahrung gesammelt erstmal. Das finde ich total mutig. Also die meisten hätten ja gesagt, total verrückt. Gerade wenn man was studiert, wo man alles machen kann und nichts machen kann, da sollte man doch versuchen, direkt nach dem Studium den Fuß irgendwie in irgendeine Branche zu kriegen. Bei euch war das anders. Warum habt ihr das gemacht?
Ladies first, Rieke.
Also die SMD ist ja schon ein ganz guter Laden. Tatsächlich hat mir auch damals eine Kommilitonin ganz explizit, also die ich gefragt habe, als es um diese Entscheidung ging, die hat mir sogar explizit davon abgeraten und auch gesagt, genau was du gerade sagtest, mach doch lieber was Ordentliches, mit dem du weiterkommst und das ist der Todesstoß für deine Karriere und so. Naja, warum habe ich das gemacht? Die fromme Antwort ist natürlich Jesus und das ist irgendwie auch die wahre Antwort. Wenn Gott beruft und Berufung ausspricht, dann wären wir irgendwie schön blöd, dem nicht nachzugehen. Nicht nur aus, weil es irgendwie wir das halt müssen als Christinnen und Christen, sondern weil es einfach auch das Beste ist, was wir machen können, an den Platz zu gehen, an den Gott uns stellt. Und ich habe damals wirklich auch ein sehr klares Berufungserlebnis gehabt. Also so, dass ich schon ein paar Jahre davor mit Gott schon mal über das Thema gesprochen habe. Und dann habe ich aber gesagt, naja, ich habe überhaupt keine Lust, mit Christen zusammenzuarbeiten. Aber wenn, dann muss das so und so laufen. Und das lief dann halt auch am Ende auch so. Und dann war irgendwie klar, dann mache ich das halt auch. Und natürlich fand ich auch die Stelle an sich total reizvoll. So dieses super vielfältig, viel reisen, viele Menschen kennenlernen, in ganz unterschiedlichen Kontexten unterwegs zu sein, mit großen Gruppen, kleinen Gruppen, one-on-one. Das ist einfach total spannend und ich wusste schon, dass ich da auch noch einiges lernen kann und war auch überzeugt, dass mir das schon irgendwie was bringen wird am Ende.
Und war jetzt kein Karrierekiller oder doch?
je nachdem, wie man Karriere definieren will. Also ich habe jetzt eine Stelle, die mir sehr viel Freude macht und die für meinen Abschluss sehr angemessen bezahlt ist. Und dementsprechend würde ich sagen, nein, war kein Karrierekiller. Allerdings sehe ich da halt auch total, wie Gott sich an diese Zusagen hält, wenn wir auf seinen Wegen wandeln und zuerst nach seinem Reich trachten, wie es so schön heißt in der Bibel, dass es dann auch durchaus gut laufen kann. Also natürlich ist es kein Automatismus. Das kann sein, dass es mich möglicherweise eine Karriere kostet. Es kann sein, dass ich danach erstmal eine Phase der Arbeitslosigkeit habe, dass ich danach den Rest meines Lebens auf irgendeinem kleinen Job friste, der mir keinen Spaß macht. Aber ich fand das nicht sehr wahrscheinlich. Ja, genau. Das war natürlich aus menschlicher Sicht, kann man sich das so ausmalen, dass es vielleicht so kommt. Aber so habe ich Gott nicht kennengelernt. Also Gott ist treu. Und wenn wir ihm folgen, dann rentiert sich das für uns meistens auch.
Zack, schon haben wir den Tiefgang bei Frage 3, Leute. Ich war darauf nicht vorbereitet.
Ja, genau. Wenn du so einsteigst, ja. Was soll
ich machen? Also Elena, ich wär bereit, den Tiefgang wieder
Aufschwung zu geben.
Sing für sie das Niveau. Ja, ich wäre wieder...
Sorry, genau. Bring ein bisschen Leichtigkeit, ja.
Also, Rieke, ich danke dir, dass du das ganze Fromme gesagt hast. Dann muss ich das nämlich nicht alles sagen. Wie heißt das schön? I just can echo what you said. Das ganze Christliche sage ich sozusagen auch. So, Punkt. Ich habe einmal abgelehnt, Reisesekretär zu werden, so hieß das damals, also Regionalreferent. Es passte nämlich nicht in die Lebensplanung meiner Frau Gemahlin. Und dann habe ich nach dem Magister, so hieß das damals, was heute der Master ist für die jüngeren Hörer, habe ich nach dem Magister abgelehnt und nach der Promotion habe ich dann nochmal die Anfrage bekommen, also Second Chance sozusagen. Und dann habe ich zugesagt, dann passte es nämlich auch aus ganz vielen Gründen in die Lebensplanung. Meine Frau hatte einen Job, wir mussten nicht umziehen. Ich habe dann die Promotion fertig gemacht, also ich war quasi schon fertig mit der Promotion, als ich bei der SMD eingestiegen bin. Aber wie das immer so ist, dann müssen noch ein paar Sachen gemacht werden, die Prüfung muss noch abgelegt werden und das sind eher alles so Sachen, die ziehen sich noch ewig und dann kommt die Veröffentlichung und deswegen passte das Ganze. Habe ich es bereut, dass ich es gemacht habe? Ich habe aus vielerlei Hinsicht habe ich es nicht bereut, aber man muss auch sagen, ich bin jetzt ja Bundesbeamter und als Bundesbeamter ist es so, dass man vor allem auch Karriere macht durch Zeitabsitzen. Also natürlich auch durch Arbeiten während des Zeitabsitzens. Aber wenn man quasi vorankommen möchte, ist es immer besser, wenn man früher anfängt. Wenn ich überlege, ich habe Abitur gemacht, ich bin relativ spät eingeschult worden, ich habe Zivildienst gemacht, ich habe in Geisteswissenschaften Studium gemacht, ich habe promoviert und ich war 3 Jahre bei der SND. Bevor ich sozusagen auf den richtigen Arbeitsmarkt kam, war ich schon 33 oder wurde fast 34. Aber ich habe es auch nicht bereut. Eine lustige Geschichte noch dazu. Habe ich was aus meiner SMD-Zeit in meinen späteren Job mitretten können? Ja, habe ich. Ich habe nämlich im Anschluss bei einem christlichen CDU-Abgeordneten aus dem Bundestag gearbeitet, war sein Büroleiter und der bekam von einer christlichen Gruppierung den Hoffnungsträgerpreis überreicht. Und dann sagte mein Chef zu mir, Joachim, schreib mir eine Dankesrede. Da habe ich gesagt, nichts einfacher als das. Und dann habe ich einfach die Bibelarbeit zum Thema Hoffnung, die ich bei der SMD-Gruppe in Bayreuth gehalten habe, einfach ein bisschen aufgepeppt. Und meine Kollegin sagte dann, boah, das war aber was, das muss irgendein Theologe oder irgendwas, hat die zweite Hälfte des Preises geschrieben. Da habe ich gesagt, ja, danke. Ich hoffe, das hat kein echter Theologe jetzt gehört. Aber das war ich, aber ich nehme es als Kompliment. Also neben natürlich vielen kleinen anderen Skills, die man bei der SMD auch noch gelernt hat und gebraucht hat und die man natürlich immer gebrauchen kann, war das also so ein Ding, ja, Reden schreiben und alte SMD-Bibelarbeiten aufwärmen in der Mikrowelle.
Recyceln, ja.
Kam gut an, ja.
Jetzt bin ich inspiriert. Mache ich vielleicht auch für das nächste Grußwort, das ich für meine Chefin schreiben muss, mal einfach so eine alte Bibelarbeit rausholen.
Sehr gut. Also es hat euch doch was gebracht, aber ich finde es trotzdem wahnsinnig mutig, dass ihr nicht erstmal was Fachliches gemacht habt. Gerade auch, weiß nicht, als Frau ist das ja auch nochmal eine andere Situation, wenn man dann irgendwie noch zwischendurch Familie gründen muss. Und über eure zwei spannenden Lebenswege wollen wir heute ein bisschen mehr quatschen. Vorher aber plaudern wir noch ein bisschen aus dem Nähkästchen.
Aus dem Nähkästchen.
Drei persönliche Fragen, drei persönliche Antworten. Und ich habe das Gefühl, wir werden heute insgesamt sehr persönlich hier in dieser Folge. Die erste Frage, die ich immer stelle, ist, empfindet ihr euren aktuellen Job als Referent, Referentin, als Flop oder als Traumjob und warum?
Ja, ich fange diesmal an. Ich habe gerade gemerkt, es hilft, wenn man Zeit hat zum drüber nachdenken. Das möchte ich jetzt Ricke natürlich auch geben. Ich habe einen absoluten Traumjob. Die Bundesregierung gibt mir fast ein Rundum-Sorglos-Paket, in dem sie mich hier nach Washington geschickt hat aus Berlin. Ich mache genau das, was ich gut kann, was mir unfassbar viel Spaß macht. Ich habe sehr viele Freiheiten, bin an einem der schönsten Orte der Welt mit meiner Familie. Absoluter Hammer. Also, dass die mir auch noch jeden Monat Geld überweisen, finde ich sehr großzügig.
Das klingt so, als wenn man mit Geistes- und Sozialwissenschaften zumindest irgendwie so eine Erfüllung auch findet in seiner Arbeit. Zumindest du hast es gefunden, das ist gut. Aber wahrscheinlich hat die deutsche Botschaft in Washington nicht Platz für alle Geistes- und Sozialwissenschaftler.
Ja, ich bekomme diese Frage häufig und nein, aber nach mir natürlich wird es wieder frei.
Okay, ihr habt's gehört. Rike, wie ist bei dir? Flop oder Traumjob?
Naja, so den Traumjob habe ich gar nicht. Aber ich finde die Stelle, die ich habe, auf jeden Fall ganz großartig. Ehrlich gesagt, nach den 5 Jahren bei der SMD habe ich in den ersten Wochen und Monaten meinen Freundinnen immer nur vorgeschwärmt, wie toll das ist, freie Abende und Wochenenden zu haben und meine Arbeitszeit tatsächlich erfassen zu können. Also auch das ist irgendwie so ein netter Nebeneffekt dieses Jobs in der Verwaltung.
Ihr seid ja beide im öffentlichen Dienst,
so,
wenn ich das
so
richtig sehe.
So ist es, genau. Und das hat schon echt einige Vorteile, muss ich sagen. Und zumindest bei uns an der Hochschule sind auch die Klischees nicht wahr. Ich nehme mal an, in der Botschaft kann man das auch nicht sagen, dass da die Leute nur ihre Zeit absitzen. Bei uns ist das auch nicht so. Ich schätze vieles an dem Job, allen voran die wirklich tolle Zusammenarbeit mit meiner Chefin, mit der ich mich auch so ganz gut verstehe, die mir ganz viel Verantwortung abgibt, die mir vertraut. Also es ist einfach menschlich, zwischenmenschlich super gut. Ich finde die Inhalte spannend, da habe ich jetzt nun auch ein bisschen Glück gehabt, dass gerade die Sachen, die meine Chefin eben bearbeitet, mich auch interessieren. Also Nachhaltigkeit ist mir ein Herzensanliegen und die Lehre, ich habe bei der SMD gearbeitet, also dass irgendwie Studium und Lehre für mich interessant ist, das schließt sich ja irgendwie von selbst. Und ich finde es auch sehr charmant eben ich habe jetzt nicht direkt mit den Studierenden zu tun in meiner Stelle, aber indirekt natürlich total viel. Und wie du eben sagtest, so dieser Sinn, den man auch durch das Studium oder den man häufig ja auch sucht, wenn man sowas in der Art studiert, der ergibt sich bei mir total. Und das ist für mich persönlich sehr wichtig.
Das klingt sehr cool. Ihr erzählt uns ja heute noch, wie ihr dazu gekommen seid, dass ihr so einen passenden, auch zu euch passenden Job gefunden habt. Wir haben gerade schon festgestellt, dass zusammen Lachen auch hier so ein bisschen das Eis bricht, weil Joachim hat schon mit den ersten lustigen Stories angefangen. Deswegen Frage 2 ist immer, was war das größte Fettnäpfchen, in das ihr getreten seid beruflich? Also wo steigt euch heute noch die Scham ins Gesicht, wenn ihr dran denkt?
Also das finde ich nicht zum Lachen, ehrlich gesagt, weil es ist genau, ich finde, Scham ist jetzt kein Gefühl, was mich zum Lachen bringt.
Aber die anderen.
Ja, haha, sehr witzig, danke dafür. Also jetzt in meinem aktuellen Beruf fällt mir jetzt nichts direkt Größeres ein, aber ich hatte im Laufe meiner Karriere, hatte ich mal ein Vorstellungsgespräch, was ich nicht so richtig als Vorstellungsgespräch identifiziert habe. Und das war ein bisschen schwierig. Also ich war im Studium, im Masterstudium, hatte gerade mit meinem Master angefangen in München und habe einen Nebenjob gesucht. Und als hoffentlich angehende Journalistin, so dachte ich damals, hatte ich mich bei der Süddeutschen Zeitung ja quasi beworben. Ich hatte davor schon mal ein Praktikum dort gemacht in der Online-Politikredaktion und dachte mir, okay, wunderbar, ich kenne die Leute, ich kenne die Arbeit, dann gehe ich da halt wieder hin, habe meinen damaligen Chef angerufen und gefragt, ja, wie sieht's aus? Der sagte, ja, komm noch mal vorbei, alles gut. Und ich dachte dann halt, okay, ich komme da vorbei und wir unterhalten uns ein bisschen und dann fange ich da halt an. So, das war meine Erwartung. Das Gespräch führte dann allerdings nicht mein damaliger Chef oder ehemaliger Chef mit mir, sondern eine Mitarbeiterin, mit der ich vorher nicht viel zu tun hatte. Und ich würde sagen, die fehlende Sympathie beruhte auf Gegenseitigkeit bei uns beiden. Und es war wirklich ein knallhartes Bewerbungsgespräch. Und ich war nicht vorbereitet. Und das hat mich sehr getroffen. Also ich habe wirklich total versagt. Ich konnte auf ihre Fragen nichts Ordentliches antworten. Es war mir super unangenehm im Gespräch selbst und danach erst recht. Ich bin wirklich, dachte wirklich, oh Mann, ich plane sonst eigentlich gut und bereite mich gut auf Gespräche und Dinge vor. Und es war mir wirklich unangenehm, dass ich das nicht ernst genommen hatte und da natürlich dann entsprechend auch eine Absage bekommen habe, obwohl mir das eigentlich sehr wichtig war. Am Ende hatte ich noch Glück im Unglück, weil ich danach in der Lokalredaktion anfangen konnte. Da habe ich es dann sogar besser getroffen, würde ich sagen, aber das war wirklich ein blödes Erlebnis.
Super ärgerlich. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Das macht man nicht nochmal. Aber das war vielleicht auch von denen irgendwie schlecht kommuniziert. Joachim, fällt dir irgendwie auch so ein Fauxpas ein aus deiner Berufskarriere?
Ja, also ich sollte irgendein Problem lösen und ich habe gedacht, ach, das ist ja cool, da kenne ich jemanden. Das ist so eine typische Joachim-Nummer, dass man dann einfach zum Hörer greift und jemanden anruft, um das Problem zu lösen. In diesem Fall war es doppelt peinlich, weil mein Chef hörte zu, als ich die Frau angerufen habe. Und während ich mit der Frau telefonierte, die ich nur so halb gut kannte, googelte mein Chef die Antwort und wusste die Antwort, bevor ich die Frage an diese Person zu Ende gestellt hatte. Und das ist auch was, was mir auch nie wieder passiert. Zum einen, bevor man tatsächlich jemanden anruft, ich weiß nicht, ob das Problem, das war natürlich auch vor 15 Jahren oder so, ja. Also da gab es schon Internet für alle, die jetzt neuer unterwegs sind.
Da war Telefonieren schon Next Level, ne?
Ja, aber genau. Also ich würde jetzt auch nochmal ChatGPT oder Generative AI oder so fragen, bevor ich jemanden anrufe, wo es dann auch peinlich sein kann, eine Frage zu stellen, die man dann nachher einfach hätte googeln können.
Ich wünschte, das würden manche Kolleginnen und Kollegen von mir etwas mehr beherzigen, bevor sie zum Beispiel mich anrufen. Einmal im Intranet nachlesen, bitte.
Ja, also Rike, du kannst gerne diesen Podcast auch im Kollegenkreis dann streuen. Ja.
Das überlege ich mir, wenn ich die Aufnahme höre.
Aber danke, dass ihr auch so über, sage ich mal, Versagensmomente sprecht, weil das ist so erfrischend. Man denkt ja immer, boah, krass, die Leute haben es geschafft und denen passiert sowas nicht, ne? Und deswegen danke, dass ihr es erzählt.
Wir sind einfach nur älter. Sonst haben wir nicht so viel.
Ja, aber ihr habt beide einen Job, bei dem es viel darum geht, nach außen hin ein bestimmtes Bild auch abzugeben und ihr repräsentiert auch beide eine wichtige Institution. Das bedeutet einfach viel Verantwortung und deswegen deswegen kommen wir jetzt auch schon zu Frage 3.
Aber Elena, man sieht mich jetzt ja nicht, aber auch wegen der Verantwortung und der Seriosität trage ich auch ein weißes Hemd und eine Krawatte. Ja, so äußerer Schein und so.
Die trägst du immer die gleiche Krawatte? Ich hatte beim Vorgespräch schon gesehen, dass du rosa anhattest.
Das hier ist pink, das andere war altrosa.
Okay, sorry.
Das kam vielleicht übers Internet nicht so gut rüber.
Okay, gut, das scheint so ein Dresscode zu sein bei euch. However, was bringt euch so richtig runter nach einem stressigen Arbeitstag? Wie schaltet ihr am besten ab, außer die rosa Krawatte abzulegen? Das ist Frage 3.
Also, hättest du mich das vor 5 Jahren gefragt, hätte ich gesagt, ich gehe in die Badewanne und gucke einen Disney-Film. Inzwischen habe ich nicht mehr die Wahl, so richtig, weil ich 2 Kinder habe. Und das ist so ein bisschen so eine Mischung aus, naja, nach dem Arbeitstag bringt mich das nicht runter, sondern dreht mich das nochmal auf, je nachdem. Aber gleichzeitig erdet es natürlich total. Kinder ins Bett bringen, das fährt auch sehr gut runter. Manchmal schlafe ich selber dabei ein. Danach ist auch nicht mehr so viel mit Entspannen, ehrlich gesagt, in dieser Lebensphase, sondern eher mit nochmal was erledigen, bevor ich dann selber ins Bett falle.
Kann ich verstehen.
Ja, ich habe zwar Philosophie im Nebenfach studiert, aber entspannen tut mich eigentlich ein No-Brainer-Actionfilm, muss ich gestehen. Muss kein französisches Arthouse-Kino oder so sein. Und natürlich, ich meine, Sport ist natürlich auch immer hilfreich. Ja, ich habe jetzt Tennis spielen angefangen mit meiner Frau. Das ist natürlich toll. Oder ich fahre manchmal mit dem Fahrrad zur Arbeit. Dann auf so einem wunderbaren Radweg auf dem Weg nach Hause und einen Podcast hören natürlich. Oder Musik. Und natürlich der No-Brainer-Action-Film.
Sehr gut. Ja, Tüte Chips? Nein, natürlich nicht. Okay. Ja, vielen Dank für diese tollen, für diese persönlichen Einblicke vor allen Dingen. Ich würde sagen, jetzt springen wir nochmal so ein bisschen zurück in eure Vergangenheit und gucken nochmal, wie ihr eigentlich, ja, dahin gekommen seid, wo ihr heute steht. Joachim, du hast ja schon erzählt, dass du eine ganz wilde Kombi studiert hast aus Philosophie, Geschichte und Jura in Hamburg und Berlin. In Geschichte hast du dann auch promoviert und Friederike, bei dir war es Politikwissenschaft in Mannheim und München. Man sagt Sozial- und Geisteswissenschaftlern ja nach, dass sie ihr Fach stärker nach ihrem Interesse auswählen. Ihr habt das gerade auch schon so ein bisschen durchblicken lassen. Das war bei euch dann auch der Fall.
Ja, ich fange einfach kurz an. Also ich wusste schon in der 5. Klasse, dass ich Geschichte studieren will. Das habe ich dann auch gemacht. Meine Oma hat das Interesse geweckt. Ich fand Philosophie immer super spannend, auch gerade als Christ. Und mein Vater meinte dann noch, studiere wenigstens noch irgendwas Sinnvolles da drin. Und deswegen habe ich dann Jura im Nebenfach studiert, also teilgebietetes Recht hieß das dann. Und da saß ich dann mit den ganzen Juristen zusammen mit 500 Mann im Audimax und habe die ganz normalen Sachen gemacht, die auch gemacht haben, nur eben viel weniger und natürlich kein Staatsexamen. Und das muss ich sagen, war ein sehr guter Tipp von meinem Vater, obwohl der nicht studiert hat an der Uni. Weil zu wissen, wie Juristen denken und sie zu verstehen und im Zweifelsfall selber nachgucken zu können, wo was steht, ja, ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung, sagt ja der Jurist, das ist was, was mir heute wirklich sehr, sehr hilft. Und Geschichte, mein Fokus war nachher auf Zeitgeschichte und da habe ich halt dann bundesrepublikanische Geschichte gemacht, was halt eben vor allem Politik ist. Und das hat mir in meinem Job nachher im Bundestag natürlich auch unfassbar geholfen, weil ich eben einfach schon wusste, wie der Betrieb läuft. Rike.
Ja, bei mir war es auch so, Politik hat mich schon interessiert, aber mich haben viele Dinge interessiert. Und ich habe mein Studium vor allen Dingen gewählt, weil ich, damit war ich eine Ausnahme unter meinen KommilitonInnen, ich wusste tatsächlich vorher schon, was ich machen wollte. Es ist anders gekommen am Ende, aber ich wollte seit der 11. Klasse Journalistin werden. Und in meinem ersten Praktikum haben mir die Redakteure und Redakteurinnen gesagt, naja, wenn du Journalistin werden willst, dann studier am besten Jura oder Politik. Und Jura hat mich nicht so gereizt. Sorry, Joachim. Und Mensch, das hat dann meine Schwester studiert. Und ich hab mich dann für Politik entschieden. So einfach war das.
Jetzt ist es ja so, dass es nur wenig Stellenangebote gibt, die sich jetzt explizit an Absolventen, Absolventinnen von geisteswissenschaftlichen Studiengängen richten. Also es gibt selten eine Beschreibung, da steht wir suchen einen Historiker oder wir suchen eine Politikwissenschaftlerin. Nach was für Stellen habt ihr denn dann Ausschau gehalten? Also wie seid ihr zu eurem ersten Job gekommen?
Also ich habe ja eigentlich dieses Ziel Journalismus verfolgt und hatte das auch mein Studium über immer nebenbei als Journalistin gearbeitet. Das ist eine nicht geschützte Berufsbezeichnung. Das heißt, ich durfte mich schon so nennen, auch als ich nur kleine Lokalredaktionsartikel veröffentlicht habe. Habe also immer in der jeweiligen Stadt, wo ich gerade war, in Mannheim war es der Mannheimer Morgen, dann war es mal ein bisschen das Radio, dann in München eben die Süddeutsche Zeitung, habe ich immer geschaut, dass ich eben beim Medium der Stadt oder bei einem Medium, also ich fand die Zeitung schon, das war schon das Medium meiner Wahl, dass ich mir da immer einen entsprechenden Nebenjob gesucht habe und das während meines Studiums gemacht habe. Und das habe ich recht zielstrebig verfolgt, auch mit Praktika in dem Bereich, ausschließlich fast. Und war aber sowieso, also zumindest in Politikwissenschaften, ich glaube auch in vielen Geistes- und Sozialwissenschaften sowieso auch Pflicht. Also das kann ich auch sowieso nur empfehlen, da einfach in verschiedene Felder reinzuschnuppern, gerade wenn man noch nicht so genau weiß, was man machen möchte, da verschiedene Sachen kennenzulernen. Das ist eine tolle Chance, auch wenn natürlich dann nicht so viel von den Semesterferien übrig bleibt. Aber inzwischen kriegt man ja vielleicht manchmal auch Geld für Praktika, ich weiß nicht.
Überall. Nicht so.
Eher Schmerzensgeld.
Ja, im Journalismus ja sowieso, ich kenne das ja. Und genau, dementsprechend standen eigentlich alle Zeichen eben auf Journalismus. Und das wäre wahrscheinlich auch ein gangbarer Weg gewesen. Aber ich habe mich so gegen Ende des Studiums dann doch umorientiert. Hätte ich vorher nie gedacht. Es ging für mich dann immer mehr, also meine Prioritäten hatten sich verschoben, so was mir wichtig war auch an einem Job. Und dementsprechend habe ich das dann eher mal zur Seite gelegt. Jetzt nicht völlig abgehakt, aber habe gedacht, naja, ich gucke mal, was es irgendwie sonst noch so gibt. Und habe dann ehrlich gesagt auch ein bisschen planlos so rumgesucht und irgendwie nach allem oder nichts geguckt und einfach mir mal Stellenanzeigen durchgelesen und fand das alles nicht so wirklich inspirierend. Habe dann so zwei halbherzige Bewerbungen geschrieben und dann hatte auch schon die SMD angefragt. Der Reisedienst ist was, da bewirbt man sich nicht drauf, sondern dafür wird man angefragt. Das hatte dann zu dem Zeitpunkt sehr gut gepasst, weil ich sowieso nichts wirklich Attraktives so als Plan B gerade hatte.
Und ich meine jetzt nach der SMD, dein Job jetzt als Referentin, war das schwer?
Du meinst mein erster richtiger Job.
Dein erster Job in deinem Fach quasi.
ich weiß schon, das kann man schon so sagen.
Diplomatisch, du bist Diplomat, Joachim, wie formuliert man das richtig?
Real World Job heißt das. Auf dem ersten Arbeitsmarkt, sag ich immer.
Klingt auch nicht besser. Also wonach hast du gesucht nach der SMD?
Auch da war ich ziemlich offen und habe gar nicht in bestimmten Bereichen gesucht, sondern eher nach Stichworten. Also Tätigkeiten, die mich interessiert haben. Sowas wie Prozessoptimierung, Personalkommunikation, aber genau auch verschiedene andere Sachen habe ich einfach geschaut. Mein Mann war da eine große Hilfe, der ist kann sehr gut Dinge recherchieren. Der hat mir dann immer wieder so Stellenanzeigen rübergeschickt. Also ich war ein bisschen eingeschränkt, weil eben, ne, ich hatte in der Zwischenzeit hatte ich geheiratet und wir wohnten in Münster und da mein Mann eben schon für meinen Job bei der SMD mit mir mitgezogen war, war dann klar, jetzt kann ich nicht wieder mir einen Job sonst wo suchen und dann muss er schon wieder umziehen und alles hinter sich lassen. Deswegen war dann schon der Plan, ich gucke auch erstmal in Münster. Wir hatten auch ein Kind bekommen in der Zwischenzeit, also irgendwie waren wir da schon dann etwas an die Stadt gebunden. Ist jetzt auch keine schlechte Stadt zum Wohnen, nur ein bisschen teuer, aber wirklich sehr schön. 5 Sterne gerne wieder. Und ja, es war irgendwie nicht so, es gab keine Stellen wie Sand am Meer, die mich interessiert haben. Ich habe ziemlich viele Stellenanzeigen einfach gelesen und die irgendwie auch zur Seite gelegt, weil ich das alles nicht so interessant fand. Und ich hatte früh angefangen mit der Bewerbungsphase, weil irgendwie auch klar war, okay, jetzt 5 Jahre fachfremd gearbeitet, wird wahrscheinlich nicht so leicht, dann auch noch für ein christliches Werk, Habe also so ein knappes Jahr, bevor mein Reisedienst auslief, angefangen zu schauen und habe mich dann 6-7 Monate lang nur auf 2 Stellen beworben, weil ich es einfach, also ich schon auch gesagt habe, ich will keine großen Kompromisse machen, zumindest erstmal, weder was das Gehalt angeht, noch was die Tätigkeit angeht. Also ich wollte einfach auch was Interessantes machen, weil ich hatte dann in der Zwischenzeit doch immerhin so viel Selbstbewusstsein gesammelt, dass ich gesagt habe, meine Zeit ist auch was wert und ich mache nicht irgendwas, sondern ich will auch was machen, ja, was mir Freude macht und wo ich mich sinnvoll einsetzen kann. Genau, dann habe ich mich halt entsprechend wenig beworben. Die eine Stelle hat dann auch nicht funktioniert, aber die zweite war die Stelle, die ich jetzt die letzten 2,5 Jahre gemacht habe.
2 Bewerbungen hast du geschrieben?
Ja.
Krass. Das heißt, ruhig anspruchsvoll an die Sache rangehen.
Ja, anspruchsvoll, aber ich glaube, das ist auch sinnvoll, denn wenn ich mich jetzt auf lauter Stellen beworben hätte, die mich gar nicht so richtig interessiert hätten, zum einen hätte man das wahrscheinlich vielleicht meine Bewerbung irgendwie angemerkt oder dann im Vorstellungsgespräch und zum anderen hätte es ja auch nicht so gut zusammengepasst und ich glaube, dass ich dann die Stelle, die ich jetzt habe, auch sofort bekommen habe und dass das so, also bis heute wirklich, glaube ich, beiden Seiten, ich glaube, mein Arbeitgeber findet das auch ganz gut, aber dass ich die Stelle auch so gerne mal mache, das liegt schon auch daran, dass es eben eine gute Passung war. Ich finde, es lohnt sich auch darauf zu warten oder danach eben zu suchen.
Wie viele Bewerbungen hast du geschrieben, Joachim?
Nur eine.
Du wusstest, dass du in die Politik wolltest.
Ja, und zwar, das mit den Praktika ist natürlich ein abgelutschter Tipp, aber das hat bei mir natürlich total reingehauen. Weil ich habe quasi in allen möglichen Feldern, die man als Historiker so machen kann, Praktika gemacht. Ich war im Museum, ich war im Archiv. Ich war bei der Stadt beim Pressesprecher. Ich war in einer Staatskanzlei beim Redenschreiben-Referat und ich habe im Bundestag in einem Abgeordnetenbüro Praktikum gemacht. Und nach dem Abgeordnetenbüro wusste ich, dass ich da auch hin will in den Bundestag. Und dann ergab es sich bei der SMD, dass mich jemand fragte, sag mal, Joachim, was machst du eigentlich nach der SMD? Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte gerne im Bundestag arbeiten. Und dann hat er gesagt, ja, das ist ja total witzig, weil ein guter Freund von mir wird höchstwahrscheinlich Abgeordneter. Und ich bringe euch beide mal zusammen. Und dann habe ich dem meinen Lebenslauf geschickt. Wir haben uns eine Woche später am Bahnhof in Stuttgart in der Lounge getroffen. Nach 20 Minuten war das Gespräch zu Ende. Ich hatte den Job und dann habe ich ein Dreivierteljahr später nach der Bundestagswahl bei ihm angefangen. Der nächste Schritt dann ins Bundesverkehrsministerium war dann halt nicht so schwer, weil mein damaliger Chef war im Verkehrsausschuss des Bundestages. Ich war also sein Verkehrsreferent. Dann wurde eine Stelle ausgeschrieben im Bundesministerium für Verkehr. Und dann habe ich mich einfach auf diese Stelle beworben, weil ich wusste, dass ich es kann und dass ich dahin passe. Dann habe ich die Stelle bekommen und dann habe ich, du hast das, Elena, vorhin so lustig gesagt mit der Ausschreibung. Dann musste ich mich intern wieder bewerben, weil meine Stelle auslief. Und dann stand da eine Stellenausschreibung, da stand dann drauf Wirtschaftswissenschaftler, Sozialwissenschaftler, Jurist, Master, Magister, Diplom oder vergleichbar. Und das war dann ich, ja, ich war ja oder vergleichbar, nämlich Geisteswissenschaftler mit einem vergleichbaren Abschluss, nämlich einem Hochschulabschluss von einer Universität. Dann habe ich das und oder vergleichbar genommen und habe mich beworben und nachher habe ich dann auch mitbekommen, dass der Kollege, der die Ausschreibung gemacht hat, war Sozialwissenschaftler und dem war es faktisch egal, wer sich da beworben hat. Hauptsache, man konnte das, was da verlangt wurde. Und ich konnte es zwar nicht, aber ich habe mich sehr gut vorbereitet auf diesen Job und ich konnte es auf jeden Fall besser als alle anderen in dem Referat, weil die anderen konnten es nämlich gar nicht. Und dann gelten die beiden Sprüche, fake it until you make it und unter den Blinden ist der einäugige König. Ich habe dann, glaube ich, von der Performance her es ganz gut gemacht. Es war auch eine Extremsituation und ich wusste halt immer, wen ich anrufen muss, wenn ich was nicht wusste. Und es lief.
Also Vitamin B, alles über Vitamin B.
Ja, das ist halt bei den Geisteswissenschaften, mach die Praktika und versuch halt ein Netzwerk zu haben. Ja, und dann geht's hoffentlich.
Du hast gerade diese Kompetenzen angesprochen. Ich stelle mir vor, Berlin, der politische Betrieb, Bundestag, das ist eine ganz eigene Welt, das ist ein eigenes System. Was sind das denn für Kompetenzen, auf die es da ankommt? Es ist ja nicht so, dass die deine Promotion gelesen haben oder dich gefragt haben, wie viele Semester du studiert hast.
Ja, wenn man im Bundestag arbeiten möchte, dann ist fast egal, was man studiert hat.
Und wie lange.
Es gibt Leute, die haben den Job gemacht, den ich mit Promotion gemacht habe. Die haben ein paar Semester studiert, sind dann da reingekommen und haben das Gleiche gemacht wie ich, obwohl die sozusagen 5 Jahre weniger an der Uni waren. Was man braucht, ist Flexibilität, Verständnis von der Politik und vor allem ein unfassbar großes Wissen, weil ich habe ja nicht nur Verkehr gemacht und da natürlich einen relativ speziellen Teil, weil jeder Abgeordnete ist ja für seine Fraktion für einen Teil auch zuständig, sondern ich habe auch noch Reden geschrieben zu ganz vielen Themen. Ich habe aber auch Briefe beantwortet, die der Abgeordnete bekommen hat und da den ersten Entwurf zu allen Themen, die man sich vorstellen kann. Also genauso zum Thema Umgehungsstraße der Bundes blablabla sonst noch was bis zu irgendwelchen Finanzfragen. Ich habe einen Brief beantwortet, da hat sich ein Friedhofsgärtner über die Maulwurfshügel auf dem Friedhof beschwert und wollte jetzt wissen, was man dagegen tun kann. Und kurz bevor ich tatsächlich weg bin, das Büro des Abgeordneten verlassen habe, habe ich tatsächlich endlich auch noch eine Rede bei den Kleintiergärtnern geschrieben. Und ich finde auch, dass sie ganz gut geworden ist. Ja, das ist ja immer das, was man denkt, was als allererstes kommt. Ich musste 6 Jahre warten, bis ich endlich das Grußwort schreiben durfte. Und ja, man liest total viel. Es ist auch ein bisschen Journalismus dazu. Und dann macht man das, was anfällt.
Alles so ein bisschen und nichts. Also so dieses Handfeste.
Man ist Generalist.
Genau, ja. Das gibt's ja nicht, ne, in dem Sinne. Also die Kompetenzen sind auf diese Soft Skills, was du gerade beschrieben hast. Das finde ich total spannend.
Ja. Mhm. Und das ist eben das, was Geistes- und Sozialwissenschaftler klassischerweise können, weil sie eben nicht ein Fachidiot sind in einem Bereich, sondern einen relativ breiten Hintergrund haben. Und da ist es dann ja auch gar nicht, also das ist ja auch so ein Klassiker, also was bringt man mit? Man bringt mit. Man lernt, wie man Sachen herausfinden kann. Man lernt, wie man Sachen, von denen man keine Ahnung hatte, relativ kurz zusammenfassen kann. Und wie man sich in Themen einarbeitet, in eine Bibliothek zu gehen. Und sei es irgendwie mittlerweile alles online. Und natürlich auch bewerten zu können, was ist gut. Also wenn ich jetzt heute eine Rede schreiben lasse von ChatGPT, um das jetzt nochmal zu sagen, dann muss man eben wissen, was mache ich damit? Natürlich, man nimmt das niemals so, wie es da rauskommt, sondern man nimmt es als Steinbruch und bewertet es und sortiert es vielleicht neu. Und das ist das, was ich im Studium gelernt habe und was mir sehr viel Spaß macht, Generalist zu sein und kein Spezialist.
Joachim, du hast gesagt, dass du immer jemanden hattest, den du anrufen konntest. Das setzt natürlich zum einen voraus, dass man gerne telefoniert, was, glaube ich, in meiner Generation nicht mehr so der Fall ist. Zum anderen aber setzt es auch voraus, dass man weiß, wen man anrufen kann, dass man ein Netzwerk hat. Wo hattest du das her? Du hattest nämlich einen Gamechanger bei dir in der Biografie auch.
Ja, Netzwerk, I'm glad you asked. Netzwerk ist genau mein Stichwort. Also zum einen, ich bin total so der Netzwerker. Ich habe immer super viel Business Cards, also Visitenkarten heißt es auf Deutsch, bei mir in meiner Tasche. Und ich habe immer, ich trage ja fast immer einen Anzug, ich habe immer rechts meine eigenen und links die Fremden. Also ich arbeite mich immer von rechts nach links sozusagen taschentechnisch mit meinem Anzug. Aber bei der SMD hatte ich einen, der gesagt hat, sag mal Joachim, kennst du eigentlich die Konrad-Adenauer-Stiftung? Und da habe ich gesagt, nee, was ist das denn? Ich weiß natürlich, wer Konrad Adenauer war, aber Stiftung und so. Ja, das ist eine Stiftung und die zahlen dir auch noch Geld. Und wenn du nachher in der Politik sein willst, dann ist es total super, weil du hast dann nachher ein Netzwerk. Und das war genau mein Gamechanger in meinem Leben, politisch gesprochen natürlich, dass ich tatsächlich mich bei der Adenauer-Stiftung beworben habe, dort genommen wurde. Ich außerdem jetzt doppelter Adenauer-Stipendiat bin, weil ich nämlich während des Studiums und während der Promotion gefördert wurde, was auch mal total praktisch ist, weil man dann Zeit hat, um das Ding einfach zu schreiben. Und das ist was ich sowieso nur jedem empfehlen kann. Es muss jetzt nicht die Adenauer-Stiftung sein, jede andere politische Stiftung geht auch oder die Studienstiftung des Deutschen Volkes oder beim Gewerkschaftsbund oder was auch immer es für alles für Stiftungen gibt. Da gibt es auch eine ganze Website, wo man sich da informieren kann. Aber dass man eben dieses Netzwerk hat von Leuten, die in meinem Fall jetzt sozusagen auch meine politischen Background haben. Ich war dann nachher auch als Stipendiatensprecher in Berlin und so. Das heißt, ich hab dann auch nachher in Berlin ganz viele Leute kennengelernt, die mir geholfen haben und wo ich wusste, die haben mir zwar jetzt zufälligerweise nicht geholfen, nachher einen anderen Job zu finden, aber die haben mir geholfen, meinen Job besser zu machen, weil ich dann auch immer jemanden hatte, den ich mal anrufen konnte oder wir haben dann irgendwie so Mittagskreise dann auch gemacht während des Jobs und dann gab es eine Horizonterweiterung oder ich habe dadurch ein Frühwarnsystem gehabt, dass mir jemand was erzählt hat, was ich dann total praktisch irgendwie meinem Chef erzählen konnte und der sagte, ey, das ist ja eine super Info, Dankeschön. Es gibt so einen Spruch meiner katholischen Freunde und Kollegen, die auch aus meinem politischen Dunstkreis sind, die sind ganz viele beim CV, das ist sozusagen der katholische Verbindungsdachverband. Und in den 50er und 60er Jahren hat man in Bonn, als damals noch die Hauptstadt da war, gesagt, Zufall wird bei der Jobvergabe immer mit CV geschrieben. Sprich, wenn man in diesem Netzwerk drin war, damals in den 50er und 60ern, dann konnte man auch dadurch leichter einen Job finden. Zufall wird mit CV geschrieben. Vielleicht wird bei dir, bei euch Zufall nicht mit CV geschrieben, sondern mit KAS wie Konrad-Adenauer-Stiftung oder mit FES wie Friedrich-Ebert-Stiftung oder keine Ahnung.
Dann hattest du ja bestimmt super gute Noten, dass du da bei der Stiftung angenommen wurdest.
Das ist was, ich glaube, man kann das Stipendium nachher nicht mehr aberkennen. Es ging so. Also ich war ein klassischer Spätzünder, ja, typischer Junge. Hatte ein absolut durchschnittliches Abitur und auch mein Magisterexamen war stellenweise recht ordentlich und stellenweise hatte ich auch da ein Blackout. Aber ich habe durch mein ehrenamtliches Engagement wieder wettgemacht, also bei der SMD und mein anderes kirchliches Engagement. Und dadurch bin ich dann trotzdem genommen worden. Also ich war jetzt kein klassischer Einser-Überflieger.
Ist vielleicht auch einfach dieses Vorurteil, was gar nicht stimmt, ne? Dass man es gar nicht erst schafft, sondern es einfach mal zu probieren, vielleicht auch zwei, dreimal zu probieren und bei verschiedenen Stiftungen. Und die Rieke lacht. Hast du auch eins gehabt?
Nee, nämlich nicht. Und ich hatte jetzt so zwei Gedanken. Zum einen möchte ich allen, die jetzt so wie ich an der Stipendienbewerbung oder vielmehr am Vorstellungsgespräch gescheitert sind, sagen, es geht auch ohne.
Natürlich.
Also ich habe mich mit BAföG und Nebenjobs durchs Studium gehangelt. Das ging auch finanziell und hat mir auch sehr viel gebracht, gerade die Nebenjobs.
Es war ja auch ein Netzwerk, was du dir da aufgebaut hast durch die Nebenjobs.
Ja, so gesehen ja. Und gleichzeitig bei dem, was Joachim jetzt gerade zum Thema Netzwerk erzählt hat, da habe ich alle Introvertierten quasi erschauern sehen. Und ich zähle mich auch dazu, auch wenn das jetzt gerade vielleicht nicht so klingt. Und möchte auch
Deswegen
da
sind wir ja
betonen,
beide in diesem Gespräch, dass die nicht
es
alle nachher
genau
Tschüss kriegen, wenn sie
extra
mich
nach diesen
gehört haben.
Kriterien
Ja.
ausgesucht. Es geht auch ohne Netzwerk, würde ich sagen, beziehungsweise Netzwerk wird, glaube ich, manchmal auch falsch verstanden. Also so wie Joachim das jetzt beschrieben hat, das ist so natürlich die total klassische Form, wunderbar, Visitenkarten verteilen und einsammeln. Ganz toll, auf der Party mit 100 Leuten reden. Ich rede dann lieber mit den Zweien, die ich kenne. Und das kann aber genauso eine Art Netzwerk sein. Und ich würde sagen, mein Netzwerk waren einfach die Menschen, die ich sowieso in meinem vertrauten Umfeld hatte. Und da ich da einfach gerne auch über meinen eigenen Tellerrand schaue, waren das einfach auch verschiedene Gruppen. Also es waren meine KommilitonInnen natürlich, aber auch die SMD und meine WG-Mitbewohner und Mitbewohnerinnen. Also das zieht ja auch schon mal verschiedene Kreise, wenn man sich jetzt nicht nur in seiner ganz kleinen eigenen Bubble bewegt und alle Studienfreunde zufällig auch in der eigenen Gemeinde sind oder so, ist ja eher unwahrscheinlich. Und dementsprechend hat man ja eh schon automatisch auch ein gewisses Netzwerk. Dafür braucht man auch nicht irgendwie Akademikereltern oder sonst was und kann das auch so hinkriegen, indem man eben zum Beispiel, also mir hat es ja damals gereicht, einfach ne, dieses Praktikum gemacht zu haben und das ist der Schritt, den man halt schaffen muss, dann den ehemaligen Chef auch einmal anzurufen oder halt eine E-Mail zu schreiben. Ich glaube, ich habe eine E-Mail geschrieben. Ich bin nicht so der Typ anrufen. So, insofern, das geht auch alles eine Nummer kleiner und schüchterner und das ist auch total okay. Ihr findet trotzdem alle einen Job.
Ja, das ist total gut, dass du es nochmal sagst, weil das Wort Netzwerk, das hat irgendwie sowas Elitäres oder Ikonisches, aber es ist ja im Prinzip nichts Ungerechtes in dem Sinne, dass man sich denkt, oh Gott, da hat einer hat halt ein Netzwerk und der andere nicht und der eine ist dann voll der Loser, sondern oft kommt das ja auch einfach so. Bei mir war das zum Beispiel durch meine journalistische Ausbildung, dass man dann in E-Mail-Verteiler aufgenommen wird oder bei irgendeinem Stammtisch aufkreuzt und das ist oft sehr viel niederschwelliger, als vielleicht das Wort Netzwerk auf den ersten Blick klingt. Und deswegen lass uns mal noch über diesen einen Punkt sprechen, der jetzt so oft schon aufgekommen ist bei uns im Gespräch, und zwar der Umgang mit der Unsicherheit. Denn das ist, glaube ich, der Main Struggle von allen Sozial- und Geisteswissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Diese Spannung, die man aushalten muss, bis zum Schluss, die komplette Offenheit, das verstehen ja viele gar nicht, ne? Die zum Beispiel fragen, was machst du später damit, die können es nicht verstehen. Ihr habt es ja auch schon oft zu hören bekommen, ne? Joachim, du hast erzählt, dein Vater hat auch gesagt, mach lieber nochmal was Richtiges und so. Also wie seid ihr damit umgegangen? Wie habt ihr das bei euren Kommilitonen vielleicht auch beobachtet? Wie ist das so, diese komplette Unsicherheit? Man weiß nicht, wo man später landet. Das ist ja anders als im Arztberuf, im Lehrerberuf, in vielen anderen Berufen.
Ja, das ist echt hart. Also ich hatte ja so gesehen Glück. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt ausgehalten hätte. Ich wusste ja die ganze Zeit, was ich machen wollte. Ist ja nicht dazu gekommen, aber ich hatte so gesehen gar nicht diese krasse Unsicherheit, auch wenn ich das trotzdem ständig gefragt wurde, was willst du denn damit machen? Aber ich hatte ja so eine Art Antwort. Aber zum Beispiel meine drei engsten Kommilitoninnen von damals, mit denen ich heute noch Kontakt habe, die wussten alle drei am Ende des Bachelors überhaupt nicht genau, wohin es für sie geht. Und die haben das ganze Studium über wirklich damit zu kämpfen gehabt und haben auch überlegt, oh, soll ich das Studium abbrechen und halt lieber auf Lehramt studieren oder irgendwas, ne, wo der Weg vorgezeichnet ist und es klarer ist, weil es eben wirklich hart ist, das auszuhalten. Und es ergibt sich halt auch nicht nach zwei Semestern, okay, dann schlägst du eine Richtung ein und die ist es dann für den Rest des Studiums und danach erst recht. Das ist so. Und ich glaube, diese Spannung können wir den Zuhörerinnen und Hörern nicht nehmen. Aber ich kann nur aus der Erfahrung zum Beispiel von meinen drei Kommilitoninnen berichten, dass die irgendwie alle ganz bunte Karrierewege dann eingeschlagen hatten. Die eine hat irgendwie einen Master in Politik und Verwaltungswissenschaften gemacht, das war dann bei den Stadtwerken, ist jetzt Referentin einer Oberbürgermeisterin. Die andere hat einen Master in Wirtschaft dran gehängt und dann hat dann erst in der Wirtschaft gearbeitet und ist jetzt Projektmanagerin in der IT. Und die dritte war erstmal in der Unternehmenskommunikation in Singapur, weil sie dachte, ach, Singapur ist schön und mein Freund wohnt da, dann mache ich da halt erstmal irgendwas. Und hat dann irgendwie ein MBA da drauf gesetzt und ist jetzt irgendwie CEO eines Softwareunternehmens. Also total, total bunte, ja, so gesehen könnte man sagen Umwege, aber es gibt ja gar nicht den einen geraden vorgezeichneten Weg. Ich sehe das heute auch total als Chance. Kann aber total verstehen, dass halt gerade Leute, die anfangen oder in der Mitte ihres Studiums stehen oder eben noch am Ende, die kennen all das, was danach passiert, ja noch nicht. Und es ist halt echt schwierig, das auszuhalten.
Ja, total spannend, was du sagst. Ich habe mal eine Statistik dazu gelesen, dass nur ein Drittel der Geisteswissenschaftlern später in der typischen Branche arbeitet, die also typisch für Sprach- und Kulturwissenschaftler ist. Wie war das bei dir und deinen Kommilitonen, Joachim?
Ja, also das Interessante ist ja, dass man es ja von zwei Seiten sehen kann. Das eine ist die Riesenchance, dass man nachher unfassbar viele Möglichkeiten hat, wo man nachher landen kann. Und wir hatten so einen Historikerstammtisch in Berlin, wo sich nur Historiker getroffen haben, die nicht in klassischen Historikerberufen arbeiten. Also wir haben keine Leute aus dem Museum, niemanden aus dem Archiv genommen und auch keinen, der an der Uni arbeitet.
Ist das jetzt diskriminierend?
Das war in der Tat diskriminierend, aber wir haben es keinem erzählt, deswegen hat auch keiner sich eingeklagt und ab und zu haben wir da auch Leute reingenommen, die durften dann mal kommen. Aber da habe ich dann auch gesehen, was für eine unfassbare Bandbreite das war. Also da waren Leute, die ja bei Apple gearbeitet, also in Tech-Jobs gewesen sind, genauso wie natürlich dann doch irgendwie so halbklassische Sachen wie Unternehmenskommunikation und solche Sachen. Aber trotzdem hatte ich natürlich auch diese Momente, wo ich gedacht habe, ach du Schreck, was machst du jetzt damit? Was ist, wenn das alles nicht klappt, wenn dein Netzwerk nachher versagt oder dir gar keine Lust haben, dir zu helfen, weil nur weil ein Netzwerk hat und einen Haufen Leute kennt, heißt das ja nicht, dass die einem nachher helfen können oder dass die einem nachher helfen wollen. Das ist eben diese Spannung, die man aushalten muss. Zwei Sachen sind, glaube ich, auch extrem wichtig dabei zu sagen. Zum einen, man muss die Zeitung nicht oft aufschlagen, um festzustellen, dass der Arbeitsmarkt momentan pro Arbeitnehmer ist. Also mein Ministerium, das Personalreferat, hat Zahlen der Bewerbungen sind unfassbar, pro Stelle sind drastisch zurückgegangen. Da, wo sich vorher 30 Leute beworben haben, bewerben sich jetzt noch 4. Das heißt, wenn man eine gewisse Flexibilität hat und wenn man ein bisschen open mind durch die Gegend läuft, dann ist es heute viel besser als jetzt in wirtschaftlichen Rezessionszeiten oder in Zeiten, wo es genau andersrum war. Und am Schluss, das ist das Zweite, was ich sagen wollte, es hat nachher jeder einen Job gefunden. Und vielleicht hat man mal 2, 3 Monate irgendwie gesucht. Und es gibt auch Leute, die dann wieder bei Mama und Papa einziehen mussten, weil es da einfach billiger ist zu wohnen. Das ist nicht immer schön. Kommt auch ein bisschen auf die Eltern drauf an und auf die Gegend natürlich. Aber es ist immer eine Option oder oft eine Option. Und wie gesagt, ich glaube, bis auf diejenigen, die einfach, naja, über die Gruppe brauche ich nicht reden, so jemand hört gar nicht diesen Podcast.
Ja, ist total spannend, dass du gerade nochmal den Arbeitsmarkt ansprichst. Das ist nämlich auch das, was die Zahlen sagen. Also nicht nur natürlich, dass die Boomer in Rente gehen und dass die Gen Z jetzt so langsam das Ruder übernimmt, sondern auch tatsächlich die Bundesagentur für Arbeit sieht eine positive Entwicklung im Arbeitsmarkt für Geisteswissenschaftler. Also es gibt zum Beispiel weniger Arbeitslose als noch vor 10 Jahren. Glaubt ihr, das könnte sich vielleicht ändern durch, du hast es vorhin schon so oft geteased, Joachim, die künstliche Intelligenz? Also da geht ja im Moment schon ganz viel auch im Bereich der Texterstellung. Ihr sagt, das ist auch ganz viel das, was ihr, womit ihr arbeitet, Recherche, Reden schreiben, Texte erstellen, Einladungen erstellen, Präsentation erstellen. Das ist ja schon ein Arbeitsbereich, der konkurrenzfähig ist mit so automatisierten Systemen.
Also vielleicht fange ich mal an. Ich habe mir zum Thema KI sehr, sehr viele Gedanken gemacht, weil ich auch die Chance hatte, schon mit OpenAI, also der Mutter und dem Mutterunternehmen von ChatGPT. Ich war dort, ich habe mit den ganzen Leuten dort gesprochen. Die haben sich nicht wegen mir getroffen, sondern wegen jemandem, den ich begleiten durfte. Und das ist schon was, wo man sich auch heute wirklich Gedanken machen muss, was braucht man noch in Zukunft? Mein 13-jähriger Sohn hat mich vorletzte Woche gefragt, sag mal, Papa, was kann man denn heute noch studieren? Was ist denn KI-sicher? Was ist denn ein KI-sicherer Job? Ja, und der ist jetzt in der 7. Klasse, also der hat durchaus noch ein bisschen Weg vor sich, bevor er überhaupt sich dafür entscheiden muss, was er studieren möchte, was er machen möchte. Trotzdem ist diese Frage an sich total berechtigt. Ich glaube, meine Frau sagt immer, das glaube ich natürlich auch, es fallen immer Jobs in der Mitte weg. Also die Spitzenjobs werden nicht wegfallen und die ganz unten Jobs, die werden auch nicht wegfallen. Jetzt hören natürlich nur Leute, die Spitzenjobs sind, hier zu. Das bedeutet, wenn man einen Job hat, der hochqualifiziert ist und man auch eine Persönlichkeit ist, die damit umgehen kann, dann glaube ich, dass es noch sehr lange viele KI-sichere Jobs geben wird. Weil wenn man jetzt sozusagen hochprojiziert, was KI jetzt kann und was es im letzten Jahr gelernt hat und was vielleicht dadurch auch dann die nächsten Jahre kommen wird, es wird ja immer besser werden, dann merke ich natürlich trotzdem, dass es immer jemanden braucht. Also erstens, man muss die KI irgendjemanden füttern. Ja, also bevor KI ein Gedicht schreibt wie Faust oder ein Stück oder irgendwas, muss jemand die KI füttern, um zu sagen, was soll überhaupt rauskommen. Und es muss nachher jemand gucken, um tatsächlich das auch auf den Job, den ich mache, ob das raufpasst. Und vielleicht gibt es in der Tat ein paar weniger Leute. Vielleicht braucht man dann nachher nicht mehr 10 Leute in irgendeiner Pressestelle, sondern vielleicht braucht man nachher nur noch 5. Aber diese 5 wird es auch in Zukunft geben. Deswegen glaube ich ganz, ganz fest daran, dass also alle, die diesen Podcast hören, werden von der KI profitieren, weil es Arbeit abnimmt, so wie die Erfindung des Internets, die Erfindung von Google Arbeit abgenommen hat. Man braucht jetzt niemanden mehr, der physisch in der Bibliothek geht, um irgendwas nachzugucken. Es sind eher noch mehr Jobs dazu gekommen und deswegen glaube ich ganz fest daran. Es gibt eine Zukunft für Historiker.
Total spannend. Ich glaube, es gäbe noch viele Themen, über die wir sprechen könnten. Aber wir sind jetzt tatsächlich schon bei unserer letzten Rubrik angekommen. Und das ist der 1-Minuten-Ermutiger.
Der 1-Minuten-Ermutiger.
Zum Schluss habt ihr jetzt nochmal die Gelegenheit, euch an die Hörerinnen und Hörer zu wenden, die ja meistens auch gerade so überlegen, was sie mit ihrem Studium anfangen können. Und ihr seid zwei wunderbare Beispiele, die es geschafft haben. Was würdet ihr eurem früheren Ich, was würdet ihr Leuten, die aktuell in der Situation sind, mitgeben? Wer möchte starten?
Als jemand, die gerne plant, weiß ich, dass es hart ist, aber trotzdem möchte ich euch mitgeben, bleibt offen. Ihr müsst nicht alle Schritte planen und kennen, sondern einfach Schritt für Schritt gehen. Ihr könnt sowieso nicht wissen, was am Ende draus wird. Also macht erstmal, was euch Spaß macht. Das habt ihr ja mit der Studienwahl wahrscheinlich sowieso schon angefangen. Und daraus entwickeln sich schon die weiteren Dinge. Denn am Ende kommt es auf Gott an und nicht auf eure Karriereentscheidungen. Und so gesehen könnt ihr gar keine falschen Entscheidungen treffen, denn Gott nutzt einfach auch die Fehlentscheidungen oder eben diese Umwege, solange sie es denn, sofern sie es denn sind, die nutzt er eben auch, um euch am Ende an den Platz zu bringen, an dem er euch gut gebrauchen kann. Und ja, diese Unsicherheit oder auch diese Wartezeit, bis du so das Richtige für dich gefunden hast, die ist richtig hart. Das will ich nicht schönreden. Und trotzdem ist es eine gute Vertrauensschule. Und Vertrauen in Gott lohnt sich immer.
Ja, vielen Dank für diese ermutigenden Worte, Joachim.
Hey, Arbeit macht total viel Spaß. Endlich keine Prüfungen mehr. Man kann endlich gestalten und ist raus aus diesem Uni-Betrieb, der zwar einerseits unfassbar viel Spaß gemacht hat, weil es so eine Art Jugendverlängerung ist, aber raus in die echte Welt, endlich Geld zu verdienen, endlich entscheiden zu können über sein Leben und nicht mehr dieses und jenes machen zu müssen und sich endlich überlegen zu können, was will ich eigentlich wirklich machen? Wer bin ich? Was kann ich? Was will ich? Was macht mich aus? Und sich diesen Fragen zu stellen und dann zu stellen, hey, was heißt das im wirklichen Leben? Auch mal gucken, was gibt's eigentlich? Was haben andere Leute für einen Job? Was sagt das Internet über die Sachen, die man gerne machen möchte? Was gibt es für Jobangebote auf LinkedIn? Und ja, wie Rieke schon gesagt hat, sich einfach auch open-minded durch die Gegend zu laufen. Und vielleicht wollte man lieber das eine machen und jetzt steht man fest, ach, das passt eigentlich gar nicht. Da macht man halt was anderes. Ja. Stellt euch vor, die Jünger waren Fischer und dann kommt so ein Typ um die Ecke und sagt, ich sag mal, ich will eigentlich, dass ihr was ganz anderes macht. Und dann auf einmal wirst du der erste Papst in der Geschichte der Menschheit, ja, und heißt Petrus. Und nicht mehr Simon. Also ich glaube, da passiert was, da geht was und Arbeit macht unfassbar viel Spaß.
Ja, danke für diese interessanten, authentischen und auch, wie ich fand, sehr unterhaltsamen Einblicke in euer Leben, in eure Berufsbiografie. Vielen Dank auch für eure Zeit. Nicht nur arbeiten macht Spaß, sondern hier auch einfach mit spannenden Leuten sich auszutauschen, hat mir diesmal unfassbar viel Spaß gemacht. Und Grüße gehen natürlich raus, lieber Joachim, nach Washington D.C. Sehr, sehr cool, dass du dich zugeschaltet hast, auch extra aus dem Ausland mit der Zeitverschiebung. Auch nicht das Einfachste. Und dir, Rieke, du hast ja extra auch deinen Mann als Babysitter heute Abend eingespannt. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und uns hier heute aus eurem Leben berichtet habt.
Total gerne.
Super gerne. Der Mann ist kein Babysitter, das ist einfach Vater. So sollte das sein. Möchte ich nur mal so ganz nebenbei dazu anmerken, auch wenn wir hier über Karrierewege und so reden, sucht euch einfach einen Mann, der kein Babysitter wird, sondern Vater wird an alle Frauen, die das vorhaben.
Sounds awesome. Ja.
Interessant. Sehr guter Hinweis. Ja, vielen Dank, Elena. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, voll. Und wenn ihr Fragen habt an unsere Gäste oder wenn ihr euch bestimmte Gäste hier wünscht bei uns im Blickwechsel-Podcast, dann schreibt uns doch einfach. Wir sind erreichbar per Mail an blickwechsel@smd.org oder ihr schreibt uns über Instagram, da könnt ihr uns folgen. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir sind raus.
Tschüss.
Ciao.
Alles wird gut.
Blickwechsel. Ein Podcast der Hochschul- und Akademiker SMD. Jeden zweiten Sonntag im Monat eine neue Folge rund ums Thema Berufseinstieg. blickwechsel.smd.org